Darf ich nochmal auf Ägypten zurückkommen? Pascal Weber sagte ja gestern, und ich glaube, er hat ja recht, wenn er sagt, die Muslimbruderschaft, die jetzt illegal ist, als Terrororganisation eingeschubst worden ist, im Untergrund ist, das ist wie ein Dampfkochtopf quasi. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass in oder aus diesen Gruppen heraus Gewalt gekommen wird und dass die Gesellschaft auch dadurch neu destabilisiert wird. Wie sieht das aus aus deiner Sicht?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass man von Muslimbrüdern reden muss. Es ist nicht sicher, ob die Muslimbrüder als Organisation überleben werden. Aber die haben natürlich eine Mitgliedschaft. Und die Mitgliedschaft wird sich teilweise der Gewalt zuwenden. Das ist ziemlich klar. Wie groß die Teile sind, das hängt nun wieder vom Management ab, nicht wahr? Wie geschickt oder ungeschickt die Offiziere das managen. Bis jetzt war es ungeschickt. Und das hat man auch in Syrien gesehen, nicht wahr? In Syrien im Moment, als die Gewalt ausbrach, es sollte ja eine gewaltlose Demonstration, ein gewaltloser Umbruch werden, vielleicht eine Utopie, aber das sollte so werden. Und dann kam der Moment, wo die Gewalt ausbrach, und da wusste man schon, allmählich wird die Gewalt, wenn das zu lange geht, eben in die Hände der Extremisten eingeliefert werden. Und so wird es auch in Ägypten sein. Also vielleicht sind es die Muslimbrüder, die jetzt ein paar Raketen hochgehen lassen oder ein paar Bomben hochgehen lassen. Nicht wahr? Aber allmählich werden das eben dann dunkle Gruppen werden, die vielleicht ja auch wieder Salafisten, also irgendeine Ideologie einspannen werden, aber die Gewalt ins Zentrum ihrer Aktion stellen und die wahrscheinlich vielfältig werden. Mehrere Gruppen. In Pakistan haben sie vergleichbare Phänomene. Nicht wahr? Sie haben die Taliban, die TPK, also die pakistanischen Taliban. Und die verhandeln ja jetzt augenblicklich mit der Regierung. Sie haben einen Waffenstillstand mit der Regierung abgeschlossen. Und nach 30 Tagen haben sie gesagt, wir geben den Waffenstillstand auf. Sie haben einen Vorwand gefunden, der sagte, ja, die Regierung ist ja gar nicht auf unsere Wünsche eingegangen. Wir wollen Scharia und die Regierung wollte über was ganz anderes reden. Wir reden weiter mit der Regierung, aber den Waffenstillstand geben wir auf. Der wahre Grund, warum sie den Waffenstillstand aufgegeben haben, war, sie konnten gar nicht kontrollieren, was da geschah. Es gab viele Gruppen, die Bomben hochgehen ließen und die Bomben gingen weiter hoch, trotz dem Waffenstillstand. Und dann hat eben die theoretisch vorhandene Führung der Taliban von Pakistan gesagt, ja, es lieber kein Waffenstillstand, denn es wäre zu offensichtlich geworden, dass sie den Waffenstillstand gar nicht einhalten können, wenn sie den nicht aufgesagt hätten. Das war der Grund. Und so wird es eben überall werden. Es wird solche Gruppen geben, die nicht mehr notwendigerweise Muslimbrüder sind, sondern sind irgendwelche Gruppen, die da Gewalt üben, die einen Chef haben, der da Waffen beschafft, der Geld beschafft, der Druck ausübt, die Boko Haram, ist auch eine neue Nachricht, wollen jetzt die 230 Mädchen verkaufen, die sie entführt haben. Also, da muss Geld her, nicht wahr? Und solche Gruppen werden dann eben, auch die Boko Haram ist sicher so etwas, nicht wahr? Das gar keine wirkliche Führung hat, sondern das nur eine, nach außen hin eine ideologische Gruppe vertritt. Und nach innen sind das verschiedene Machtgruppen, die da jede mit seinen Gewaltmitteln kämpfen. Das ist die Somalisierung. So geht das eben.
Fragen an Arnold Hottinger. Ja, bitte.
Wie passt denn genau da das Schicksal jetzt der Jugendbewegung 6. April ins Bild? Die haben schließlich den Protest gegen Mubarak damals organisiert, wurden auch mit dem für den Friedensnobelpreis dafür nominiert. Und jetzt, wenn ich richtig informiert bin, sind sie verhaftet worden. Und ich meine, diese innere Produktivität, die Sie ja sich wünschen für Ägypten oder die Sie einfordern für eine positive Entwicklung, muss ja von der nächsten Generation kommen. Und es ist gerade die Jugendbewegung 6. April verhaftet worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist das da einzuordnen? Haben die noch so eine Macht? Gelten Sie auch als militant oder werden Sie terroristisch eingestuft?
Ja, die 6. April und solche Leute, ja. Ich fürchte, ich weiß es nicht, aber ich fürchte, die
werden, die jetzt stark reduzieren. Also die führenden Leute sind schon im Gefängnis und andere werden da reinkommen und dann wird es eben sich auch aufsplittern. Die führenden Leute wussten, wir müssen das mit Gewaltlosigkeit fertig bringen. Demonstrationen, ja, und sie sind immer noch da. Die Demonstration ist jetzt das, um das man kämpft, das Demonstrationsrecht. Aber die Offiziere werden es nicht zulassen. Und es geht ja um das Gesetz. Also im Augenblick gibt es ein Gesetz, dass Demonstrationen von der Polizei bewilligt werden müssen, haben die Richter wiederum den Offizieren zugeschoben, so müsst ihr das machen. Und die werden das aufrechterhalten. Und sagen, also bitte, die sind illegal. Und da werden sie, also ich fürchte, die führenden Leute kommen ins Gefängnis und die nicht die geführten Leute sind dann der Versuchung ausgesetzt, eben doch auf die Gewalt einzugehen. Da wird einige geben. Da gibt es noch den Gewerkschaftsflügel, der ist sehr komplex. Weil die Gewerkschaften, es gibt die Staatsgewerkschaften, es gibt die freien Gewerkschaften, es gibt die Arbeiter, die im Grunde wissen, wenn sie für den Staat arbeiten, gehen sie ihnen schlecht, aber wenn sie für die Privatwirtschaft arbeiten, gehen sie ihnen noch schlechter. Und das ist also eine sehr komplexe Auseinandersetzung. Die Interessen der organisierten Arbeiter sind nicht die gleichen wie die Interessen der privaten Arbeiter und die Interessen der Arbeitslosen.
Weitere Fragen? Ja. Peter Frey?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
mit dem Mikrofon. Mit Mikrofon, ja.
Ich bin leider schlecht mit Ohren. Ja.
Hottinger, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist eigentlich von dieser arabischen,
Revolution,
eigentlich Tunesien das einzige Land, das so etwas wie oben ausschwingt. Was hat Tunesien anders oder was machen die anders im Vergleich zu ihren Nachbarn?
Es hat die französische Tradition, es hat die Bildung, Le Lycée, es ist ein Kleinstaat.
Es ist ein Ausnahmestaat, auch in Maghreb, weil es so klein ist und weil es, ja, es war sehr stark mittelmeerorientiert, europaorientiert schon immer. Und es ist nun wirklich, also die säkulare Gesellschaft von Tunis, es gibt die traditionelle Gesellschaft von Tunis, aber die säkulare Gesellschaft ist etwas weniger primitiv als die säkulare Gesellschaft im Rest der arabischen Welt.
Also wenn ich da eine Frage nach schieben darf. Ich höre Bildung, das ist natürlich etwas wahrscheinlich sehr Essentielles überhaupt in diesen Regionen. Kann man sagen, dass ein Land, das gebildetere Leute hat, eher à la Tunesien weiterkommen kann?
Ja, nur Bildung muss man sehr kritisch betrachten. Bildung wird ja heute immer wieder durch Statistiken belegt. Nicht? Wir haben keine Analphabeten mehr. Aber das ist keine Bildung. Die können nur ihren Namen schreiben. Und leider ist die in der ägyptischen Schule ist die Qualität sehr stark gesunken. Also mit dieser Ausbreitung, die schon Nasser gemacht hat, alle gehen in die Schule, aber die Lehrer werden schlecht bezahlt, ist die Qualität sehr heruntergegangen. Und deshalb ist Bildung genau, man müsste genau fragen, was für Bildung. Nicht wahr? Und da ist eben Le Lycée, das hat immer noch ein Profil. Währenddem die Mittelschule in Ägypten kein Profil gibt. Das ist eine qualige Angelegenheit. Nicht wahr? Schon die Tatsache, dass die Lehrer so schlecht bezahlt sind, das geht nun schon seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, dass sie darauf angewiesen sind, Privatstunden zu geben. Und deshalb ihre Schüler möglichst schlecht unterrichten, um dann den reichen Leuten Nachhilfestunden zu geben, dass die Universität kommen. Nicht wahr? Das ist ganz, ganz gang und gäbe in Ägypten. Zeigt, was das für Schulen sind. Also man muss sehr aufpassen, was Bildung ist. Und die Leute leider wissen es auch nicht. Nicht wahr? Also die einfachen Leute, die unbedingt ihre Kinder in die Schule schicken wollen, die sollen besser ausgebildet werden als ich. Ich war sehr stark vorhanden, immer noch. Die schicken die dann in die Schule und sie kriegen keine Bildung. Es gibt dieses, wie muss man das sagen, Scheinbild der Bildung.
Wir haben eine Frage von Hans-Joachim Seifert, bitte sehr.
Stichwort Kopten in Ägypten.
Ja. Ja, die Kopten sind leider etwas defensiv, statt konstruktiv zu sein. Also die Kopten haben immer etwas Angst, dass es ihnen an den Kragen gehen könnte. Und das ist manchmal eine self-fulfilling prophecy. Ich glaube, wenn man da steht und sagt, schneiden wir ja den Hals ab, ja, schneiden wir den Hals ab, dann kommt man ja auf die Idee, den Hals abzuschneiden. Und das passiert den Kopten die ganze Zeit. Also die Kopten sind die ganze Zeit die Leute, die sich gefährdet fühlen und das zu sehr zeigen. Und dann sagt die Mehrheitsgesellschaft, ja, da muss ja was dran sein, da stinkt was, nicht wahr? Wenn sie sich so gefährdet fühlen, dann sind sie vielleicht doch Agenten der Amerikaner. So, da ist dieser, und darum ist also diese defensive Haltung bei den Kopten, sind gerade bildungsmäßig sicher die Gebildeten, aber da ist diese defensive Haltung, die ihnen nicht erlaubt, die Gesellschaft zu gestalten, sondern die immer nur sich wehren gegen die Gesellschaft. Ich glaube, das ist die Grundschwierigkeit bei den Kopten. Ich habe mal mit Kopten gearbeitet, im französischen Konsulat, als die Schweizer Beziehungen, also in der Nasserzeit, in der Suezkrise, als die Schweizer die Beziehungen für Frankreich und England vertraten in Kairo. Da gab es ein französisches Konsulat oder Generalkonsulat und da waren lauter koptische Angestellte. Da konnte man sehr gut sehen, die waren also voll auf Frankreich hin orientiert und wir brauchen eine Schutzmacht und das ist unsere Schutzmacht, nicht wahr? Und es ging ums Überleben, es ist auch durch eine lange Geschichte hindurch so geworden, nicht wahr? Wir wollen überleben und wir müssen uns verteidigen, wir müssen uns so verhalten, aber nicht mitmachen in der Gesellschaft.
Reine Herren und dann Rolf Zorro, bitte.
Im Anschluss daran können die Christen im Orient nur in säkularen Diktaturen überleben?
Ja, was heißt überleben? Auch da werden sie schlecht überleben, denn die Diktaturen sind nicht in der Lage, eine geordnete Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und sobald die Gesellschaft unordentlich wird, leiden die Christen. Eben wegen dieser defensiven Situation. Sie sind die, die sich immer verteidigen. Vielleicht haben sie auch Geld angesammelt, das sie dann auch verteidigen müssen. Und wenn dann die Barrieren brechen, nicht wahr, die Sicherheitsbarrieren brechen, sind sie notwendigerweise die Juden der arabischen Welt.
Wie sind die Großmächte präsent? Die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, vielleicht sogar die EU?
Ja, auch da ist Bewegung. Die Amerikaner waren das Nonplusultra, aber sie sind es nicht mehr. Und wer nun reinkommt, ob die Russen noch einmal voll reinkommen wollen und können, wie sie da waren zur Nasserzeit, also halb und halb sozusagen, die schlechtere Hälfte für die Russen, aber doch immerhin, die Russen waren da. Ob das wiederkommt, weiß ich nicht. Das ist so diese merkwürdige Sache mit den Bewegungen, die sich repetieren, aber nicht gleich repetieren, sondern eben die Karikatur der ersten Bewegung. Und ja, die anderen, die Chinesen sind noch nicht bereit, sind weit weg. Ich sage immer, die Araber sind die Zivilisation, die Europa am nächsten steht. Das müssen die Europäer eigentlich begreifen. Wir sehen sie immer als die fremde Zivilisation, aber es ist eigentlich unsere Bruderzivilisation. Und die Chinesen sind sehr weit weg. Und bis die so weit kommen, müssen sie durch Afrika hindurch, durch Indien hindurch. Nicht wahr? Und Pakistan ist die chinesische Zukunft vielleicht schon spürbar, nicht wahr? Aber nicht in der arabischen Welt.
Noch eine Frage, dann machen wir die Pause. Vielen Dank.